mich beschäftigt, nee, ich muss anders anfangen. Ich durfte ja jetzt ein paar Tage in der Zeltstadt in Mecklenburg-Vorpommern sein. Ah, Stadtkirchentag, MECPOM. Es war ein bisschen Kontrast, hier waren die vielen Menschen, da unten musste sie suchen. Und ich wusste, das ist einer der okkultesten, einer der schlecht evangelisiertesten, der ungläubigsten Gegenden weltweit. Und es war für mich sehr interessant. Am Dienstag holte mich ein Riesenschnupfen ein, am Mittwoch lag ich im Bett, bin nur kurz zur Bibelstunde gekommen, sie haben mächtig für mich gebetet und ich dachte, aha, ich kenne das schon irgendwoher, ich fahre trotzdem. Und dann ging das nochmal am Donnerstag eine Zeit lang, dann nimmt man prophylaktisch Gebet und Tablette und dann bin ich ins Auto gestiegen, als ich in MECPOM ankam, in der Zeltstadt in Teterow, war alles weg. Da dachte ich, okay Teufel, das machst du nicht nochmal mit mir. Und dann waren dort etwa, ich schätze mal so 150 Christen, die ganz mutig, ohne eine große Unterstützung von irgendwelchen Gemeinden, hatten sich aufgemacht und haben gesagt, Mecklenburg-Vorpommern braucht Jesus. Es waren Leute, die nicht kühn gestylt waren, waren Menschen so wie du und ich. Man konnte ihnen ein bisschen das ländliche Leben ansehen, aber ein enormer Hunger für die Liebe Gottes und das, was in ihrem Land wirklich passiert. Da ist einer, der ist 7-mal um Mecklenburg-Vorpommern mit einer Jesusfahne rumgefahren, um zu sagen, ich will dieses Land, Herr Jesus, gib mir dieses Land. Er ist Mitglied einer Gemeinde mit 7 Mitgliedern und er sitzt dann da und sagt, ich möchte so gerne mehr davon haben, das Meer aufbricht. Und dann bist du mit ihnen zusammen und sie sind dann absolut bewegt, dass auf einmal 39 Jugendliche dorthin gekommen sind. Sie wussten gar nicht, woher die kamen. Auch einige muslimische Jungs waren mit da unten bei. Dann meldete sich kurz vor der Zeltstadt ein Ehepaar, die sahen, wir haben Kinderdienste auf dem Herzen, wir sind ausgesandt worden, Gemeinden zu unterstützen, dürfen wir bei euch die Kinderdienste machen? Und dann flitzten da über den Zeltplatz ein Bär, ein Tiger oder was auch immer, eine verkleidete Prinzessin. Ja, es war interessant zu sehen, was Gott tut. Aber was mich halt bewegt hat, war, dass diese Gegenwart Gottes einfach kam. Am Ende war dann so, dann standen sie peinlich, die Veranstalterin, die das organisiert hatte, vor mir und sagen, wir haben eigentlich gar kein Geld, was wir dir mitgeben könnten. Dann habe ich gesagt, das ist meine Sache. Das ist meine Sache und das ist eine Ehre von unserer Gemeinde, dass wir hier sein dürfen und das segnen dürfen. Das hat mich zutiefst bewegt. Und sie meinen, ja, wenn was übrig bleibt, wir schicken dir was. Ich habe gesagt, nee, das muss in die nächste Zeltstadt, die nächstes Jahr kommt, wieder hineingehen. Weil ich glaube, dass Mecklenburg-Vorpommern eine Berufung vom Herrn Jesus hat. Mecklenburg-Vorpommern, eine herrliche Landschaft, aber sie muss von dem Okkulten befreit werden und Jesus muss groß werden. Und für mich das erste Mal, dass ich das seit langen Jahren hatte, das habe ich dann nur der Leiterin und einem Mann mitgeteilt, der dort als Australier wohnt. Ich werde nachts ab und zu wach und dann träume ich irgendwas Komisches. 2 Minuten später weiß ich das schon nicht mehr und in der Regel sage ich, hoffentlich war es wenigstens spannend, aber ich kriege es nicht zusammen. Aber ich wurde wach im Traum und der handelte von Mecklenburg-Vorpommern. Und er handelte davon, dass Gott seinen Geist ausgießen will, nicht über Rostock, über Schwerin, da darf ich den Städten ja oder den Gemeinden dort gar nicht sagen, sondern dass es ähnlich sein wird wie in Wales, dass es in kleinen Dörfern, in kleinen Orten losgehen wird. Und einen Mann hatte ich insbesondere, das ist ja komisch, wenn dann auf einmal so ein Mann aus der Zeltstadt dann noch vor deinem Traum hochgeht. Ich bin nachher zu ihm gegangen und habe gesagt, du wirst einer dieser Stillen sein, wo Gott was mitmachen wird. Das sind so Dinge, die ich mit euch mitteilen will, weil ihr ja auch gebetet habt, die mich bewegen, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass das Evangelium herausgetragen wird und dass wir die Gabe der Ermutigung, nicht der Entmutigung haben und die einsetzen sollten, wo immer es geht. Weil ich glaube, vieles geschieht in der unsichtbaren Welt. Nigel, mir geht es immer noch nach, deine Predigten, die du gehalten hast über die sichtbare und unsichtbare Welt. Und ich bin wieder hängen geblieben auf dem, was ich letzten Sonntag gepredigt habe, von dem Ackerfels. Und von diesem Vers, wo der Herr Jesus vorher sagt, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, denen draußen aber widerfährt es alles in Gleichnissen, auf dass sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa sich bekehren und ihnen vergeben werde. Dieses Gerichtsurteil, das möchte ich nicht, dass es geht. Ich möchte, dass wir sehende Leute werden. Und dann hat der Herr Jesus ja dieses Gleichnis den Jüngern erklärt und hat gesagt, da ging ein Mann aus, der säte, ein Sämann. Und einige Saat fiel auf dem Weg und dann erklärte, das war der Satan, der dann die Saat schnell weggekommen ist, dass sie keine Frucht bringt. Einiges fiel auf den felsigen Boden, das waren die Begeisterten, die keine Wurzeln hatten. Einiges unter die Dornen. Das war, wo die Frucht aufgeht, so langsam wächst und größer wird und dann der trügerische Reichtum, die Sorgen um die Dinge der Welt und die Begierden nach allem Möglichen den Keimling dann ersticken. Und dann erklärt er ihnen, was aber auf guten Boden fällt, das bringt Frucht 30, 60, in manchen Fällen 100-fach. Das hat mich bewegt, weil ich möchte so jemand sein, der Frucht bringt, der nach vorne geht. Aber das fängt im geistlichen Bereich an, nicht indem wir Programme formulieren. Wie ich mit dem Mann, der einer von 7 in der Gemeinde in Teterow ist, unterwegs gewesen bin, habe ich gesagt, verabschiede dich von Programmen. Es geschieht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Und wenn er dann sagt, das tut, dann werden die Dinge geschehen. Und ich bin überzeugt, er wird irgendwann jetzt hier sein und wir werden weitersprechen, weil ich glaube, sie brauchen Ermutigung, dass es im Geistlichen als erstes gebrochen wird. Aber ich habe mich natürlich gefragt, wie ist das mit dem Sämann? Der wird ja hier gar nicht erklärt. Und man muss dann vorsichtig sein, man darf in ein Gleichnis, das der Herr Jesus erzählt, nichts reininterpretieren, was da nicht steht. Wenn Jesus den Sämann nicht erklärt, dann wird es auch nicht so wichtig gewesen sein, habe ich mir gedacht. Bei Markus wird das Wort, das Saatgut erklärt, da steht das Wort, bei Lukas das Wort Gottes, bei Matthäus in dem Gleichnis das Wort vom Königreich Gottes. Das ist alles klar, aber ich wollte gerne wissen, was für eine Aufgabe hat der Sämann, was ist das mit dem Sämann los? Oder wie das so manchmal ist, du gehst nach Hause und denkst noch über deine eigene Predigt nach und dann legst du das beiseite, montags ist alles wieder beim Alten, so nach dem Motto. Und dann schlage ich doch, weil ich nicht viel Zeit zum Bibellesen hatte, mal die Losung auf. Manchmal ist es gefährlich, selbst die Losung zu lesen. Ja, ja. Und dann finde ich diesen Losungstext. Pflüget ein neues und sät nicht unter die Dornen. Ehrlich, weißt du, du denkst noch gerade über den Sämann nach und dann denkst du, okay, das geht ja dann doch dich was an. Ich meine jetzt nicht mal als Pastor, sondern ich meine jetzt Paul als den Frommen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, jetzt wissen wir die Dienstbeschreibung von Paul. Sondern das ist die, die von Neuem geboren sind, die mit dem Heiligen Geist ausgerüstet worden sind, die ein Pfingsterlebnis hatten. Für die ist es absolut wichtig zu wissen, ihr seid die Leute, die man landläufig als Landwirte bezeichnet. Hier in Berlin würden wir eher von Gärtnern sprechen, ja. Aber Landwirte. Und den Landwirten ist eins anheimgegeben, wenn sie ernten wollen, sie müssen pflügen. Und sie müssen Acht geben, wo sie die Saat hinhauen. Sonst passiert nichts, sonst haben sie im nächsten Jahr Hunger. Wie das so ist, man liest die Losung und denkt, jetzt muss ich den Zusammenhang klären. Und der ist mir dann ganz wichtig und darüber möchte ich uns 2, 3 weitere Tipps geben, wie wir pflügen können und wie wir säen können. Das Wort geht ja an Israel selbst, aber wir sind ja aufgepfropft. Das heißt also, wir dürfen auch an die Christen das sagen. Da wird ausgedrückt von Gott, willst du dich, Israel, bekehren, spricht der Herr, so kehre dich zu mir. Und wenn du deine greulichen Götzen von meinem Angesicht wegtust, so brauchst du nicht mehr umherzuschweifen. Und wenn du ohne Heuchelei recht und heilig schwörst, so wahr der Herr lebt, dann werden die Heiden in ihm gesegnet werden und sich seiner rühmen. Denn so spricht der Herr zu denen in Juda und zu Jerusalem, pflügt ein neues und sät nicht unter die Dornen. Beschneidet euch für den Herrn und tut weg die Vorhaut eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Leute von Jerusalem, auf dass nicht um euer Bosheit willen mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, so dass niemand löschen kann. Wie immer, wenn man einen Elefanten schlecht essen kann, muss man ihn in Stücke schneiden. Ich dachte, das Pflügen fängt damit an, indem man die Hand an den Pflug legt und nicht zurückschaut. Und es ist so für mich, dass es an die Hand an den Pflug legen Folgendes bedeuten: Willst du Israel, bekehre dich. Bekehren, spricht der Herr, so kehre dich zu mir. Und ich habe gedacht, ja, was heißt das? Ihr seid doch alle fromm. Soll ich euch jetzt noch mal sagen, bekehrt euch endlich mal. Ich mache gleich einen Altarruf. Das machen wir doch hoffentlich jeden Abend, dass wir sagen, Herr, vergib mir, wo ich am Tag dir nicht wohlgefällig gelebt habe. Es muss doch tiefer sein. Ich kenne das, steh auf, der du schläfst, diesen Bibelvers. Entfache die Gabe, die in dich gelegt wird. Hier könnte ich feurig predigen, aber es ist noch viel ernster. Und hier hat mir ein Kollege, der Matthias Brandner, bei der Andacht in der Vorstandssitzung der VM geholfen. Der brachte in seiner Andacht einen besonderen Mann aufs Tablett, der in der Bibel steht, der heißt Archippus. Wer von euch kennt Archippus? Die Bibelleser unter euch. Archippus. Ich hätte geschworen, den habe ich nie gehört. Dabei hat jeder von euch den Kolosserbrief schon mal gelesen. Und da müsst ihr euch vorstellen, da schreibt Paulus an die Kolosser einen Brief und er mahnt die Leute, er segnet die Leute, er sagt, was rechts und links ist, gibt ihnen tolle Tipps und am Ende kommt so eine ganze Litanei von Grüßen. Es grüßt euch Lukas, es grüßt euch das und das, grüßt die und die. Und dann auf einmal bei Kolosser 4, Vers 17, ihr müsst euch das jetzt vorstellen, ich würde den Kolosserbrief lesen und ihr wärt die Kolosser, ja? Und plötzlich bei Vers 17 picke ich mir im Brief einen raus, der heißt nämlich Archippus. Ich würde dann sagen, und Nigel, der habe ich auch noch was zu sagen, ja? So müsst ihr euch das vorstellen. Das wird auf einmal ganz persönlich und dann sagt er, und Archippus sagt, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Wenn man dann später weiterliest in der Kirchengeschichte, ist dieser Archippus der erste Bischof von Laodicea gewesen. Laodicea bekommt ja ein Sendschreiben von Gott geschickt. Und das fängt damit an, dass man sagt, dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Hätte er hier in diesem Fall auch schreiben können, dem Archippus in Laodicea schreibe. Sagt das, das sagt der, der Amen heißt, der treue und wahrhafte Zeuge von Anfang, der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Das bekommt Archippus ganz persönlich gesagt. Er hatte von Paulus geschrieben bekommen, sagt, gib Acht, Archippus, sieh auf den Dienst, den du vom Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Und ich habe gedacht, hey, vielleicht bedeutet das, dass ich mich wieder als frommer Mensch zu Jesus umdrehen muss, mich wieder bekehren muss und den Dienst wirklich tun sollte, den Gott mir aufgetragen hat. und der durch die ganze Lebenswirklichkeit, die ja kommen kann. Wir haben es ja gerade von Christiane gehört, manchmal ist die Biografie eben nicht steil aufsteigend bis zum Himmel, sondern da haben wir Biografiebrüche drin, wie bei Archippus vielleicht auch. Aber ich glaube, dass Gott uns als Gemeinde ganz neu ermutigen will, wieder darüber nachzudenken, wozu er uns eigentlich berufen hat. Ich weiß, jetzt rattert das bei dem einen oder anderen so, aber ich glaube, während ich darüber nachgesonnen habe, über diesen Text, ich glaube, ich soll sagen, hier sitzen einige, die mit ihrer Berufung schluderig umgehen. Die müssen den Weg zurückmachen. Gott hat Begabungen in dich hineingelegt und du nimmst sie nicht wahr. Und das unabhängig von irgendeinem Alter. Gott gereuen seine Gaben nicht. Ich möchte das mit aller Ernsthaftigkeit sagen, damit es nicht nachher wie bei Laodicea heißt, dass du gesagt bist, du bist reich, sagst du, ich habe alles, ich habe eine Hütte, ich habe alles, dieses oder jenes, aber bist nackt, elend, bloß und blind. Gott möchte dich segnen, dass du 30, 60, 100-fache Frucht bringst und er sagt, komm, kehr doch um zu mir, pflüg wieder was Neues, fang wieder an, kehr das um, was vielleicht müde geworden ist. Oder vielleicht sagst du, okay, ich weiß gar nicht, wozu ich berufen bin. Hey, du bist als erstes berufen, Kind Gottes zu sein, fang das mal wieder an zu leben. Ein Kind denkt grundsätzlich nicht drüber nach, was es morgen zu essen gibt, außer wenn es Geburtstag hat, dann willst du eine Torte haben, ist klar. Aber das verlässt sich drauf, dass Papa und Mama genug Essen am nächsten Tag da haben. Mein Vater hat manche Sachen nicht so richtig gepackt und dann hat er das eine oder andere Mal am Wochenende so viel Geld in die Kneipe gebracht, dass meine Mutter nicht wusste, was am Montag zu essen auf den Tisch kommen sollte. Habe ich als Kind nie was von gemerkt. Hat mir meine Mama später mal erzählt. Und dann hat sie erzählt, wie Gott jedes Mal geholfen hat. Ich glaube, viele, die hier sitzen, die mit Sorgen zu kämpfen haben, wie das morgen aussehen wird, wie dies oder jenes sein wird, sie müssen ganz neu wieder pflügen, dass sie erkennen, dass sie Kinder Gottes sind. Er versorgt. Und wenn es dir heute hilft, dann mach einen Spaziergang, setz dir einen Sonnenhut auf und dann guckst du dir mal die ganzen Geier an, die hier rumfliegen. Die kleinen und die großen, die Piepmetze. Das sagt die Bibel, schau dir sie an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und doch versorgt sie der Herr. Ihr seid viel mehr als ein Sperling in der Hand. Es gab mal die Geschichte, dass ich mit sehr stark okkulten Leuten zu tun bekommen habe aus der Hexenszene. Und ich hatte permanent Panik. Und ich werde es nie vergessen, Max, dann bist du damals gekommen und hast mir einen kleinen Keramikvogel geschenkt. Der hat über lange Jahre bei uns auf der Fensterbank gesessen. Der konnte ja nicht abhauen, war ja Keramik, nicht? Er versorgt dich doch, Paul. Glaubst du das? Der eine oder andere muss umflügen, damit er wieder dahin zurückkommt, ihr Lieben. Und wenn du es nicht weißt, hey, vielleicht lässt du dich durch den Ramadan ermutigen und fängst jeden Tag jetzt mal an, für 30 Tage, jeden Tag eine halbe Stunde dir Zeit zu nehmen, wo du Gott fragst, was ist eigentlich meine Berufung? Ich sag dir, der wird antworten. Ich weiß nur nicht, ob du das dann hören willst. Verstehst du? Vielleicht sagt er, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen und komm und folge mir nach. Ja? Und dann fällt dir ein, was du alles hast. Dein Fernseher, dein Auto. Versteht ihr? Wir fragen manchmal auch gar nicht mehr. Und es heißt, wenn ich was Neues pflügen will, dann fange ich wieder an und frage Gott, was ist meine Berufung? Ich glaube, hier sitzen Hauskreisleiter, die Hauskreise super leiten können, aber die kriegen, sagt, entschuldigt, wenn ich dazu sage, den Arsch nicht hoch. Ich glaube, hier sitzen Leute, die musikalisches Talent haben. Die sollten zu Hause die Klampfe wieder rausholen oder die Fiedel, sagt den Nachbarn, es stört jetzt, wenn ich nach 22 Uhr nochmal übe, aber haben Sie Geduld, ich habe eine Berufung zum Lobpreis. Ja? Dann hast du direkt ein gutes Gespräch, verstehst du? Frag mal wieder Gott, was deine Berufung ist. Vielleicht bist du Handwerker und sagst, okay, ich komme jetzt regelmäßig her und tue bestimmte Dinge. Vielleicht hast du eine Berufung, den Kindern einfach nur eine Mama, eine Oma zu sein. Vielleicht hast du das und das, ich will dir ja gar nicht in den Mund legen. Du sollst bei Gott nachfragen und bitte nicht bei Paul. Du kannst nach 30 Tagen kommen und sagen, das habe ich mir aufgeschrieben, Paul, was hältst du davon? Da sage ich, oh, finde ich ganz gut, lass mal probieren. Versteht ihr? Und das fängt dann an, dass du anfangen musst, was zu pflügen, den Flug zu nehmen. Ich würde heute nicht predigen können, wenn ich nicht über 10 Jahre jeden Sommer am Samstag am Kudamm gestanden hätte und hätte geübt. Ich will euch ja gar nicht sagen, wie viele Leute weggegangen sind, wie sie mich gehört haben. Gott sei Dank bleibt ihr noch sitzen. Ja? Versteht ihr? Dann muss ich anfangen, die Berufung lieben und leben zu wollen, sonst passiert nichts. Ich kann nicht weiter wachsen. Wie will ich Frucht bringen, wenn ich nicht flüge? Ich glaube, wir müssen wieder lernen, umzukehren. Mit dem Heiligen Geist ganz neue Schritte der Ermutigung zu tun. Flüget ein neues. Bekehrt euch um. Das Zweite, und wenn du deine gräulichen Götzen von meinem Angesicht wegtust, so brauchst du nicht mehr umherzuschweifen. Haben natürlich gesagt über Götzen, was heißt das jetzt im Einzelnen? Das sind für mich so die Steine im Acker. Jeder, der mal in einer steinreichen Gegend unterwegs war, in Israel beispielsweise, die sind da steinreich, die sehen da, wenn du pflügen willst, du musst erst die Steine wegtun. Ich glaube, es ist einmal ganz direkt zu sehen, der eine oder andere muss wirklich okkulte Dinge aus seinem Haus rausräumen, sonst kannst du keine Frucht bringen. Dein Lieblingsbuddha, den du von einem Indienbesuch mitgebracht hast. Du musst vielleicht ein Amulett in die Tonne hauen. Vielleicht muss der eine oder andere seine Pornoheftsammlung, die hinterm Bücherregal versteckt ist, nehmen und muss sie nicht verkaufen, sondern in die Tonne hauen. Ich kann mich daran erinnern, wie ein junger Mann kam und sagte, ich muss dir was sagen, Paul. Und dann brachte er seine ganzen Hefte mit. Und dann sind wir zu einer großen Mülltonne gegangen und dann haben wir sie flambiert. Flambierte Hefte. Aber erst muss man die Diskussion klären, wie teuer die gewesen waren, nicht? Aber dann danach kam die Freiheit durch. Ich sage mal, wie wollen wir denn Frucht bringen, wenn wir nicht wirklich bestimmte Götzen aus unseren Räumen hinaus tun, ihr Lieben? Ich glaube, wir müssten die Götzen des Aberglaubens raustun. Freitag der 13. Wenn du nicht auf isst, dann gibt es schlechtes Wetter. Die schwarzen Katzen. Ich weiß nicht, was dir noch so durch den Kopf geht, wie du geprägt bist. Wird Zeit, dass du sagst, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Ich werde jetzt, wenn die Kinder noch so viel auf dem Teller liegen haben, ich werde diesen okkulten Spruch nicht mehr tun, dann gibt es schlechtes Wetter. Dann werde ich eher von den Kindern reden, die verhungern, weil sie nicht so viel zu essen haben. Und dann bitten, dass die Kinder nicht drumherum nörgeln. Wir sollten einmal unsere Sprache gucken, was wir damit machen. Tu's raus, diese Götzen, damit du wirklich nicht mehr umherschweifen musst, um alle möglichen Glückszustände zu bekommen. Ein drittes. Und wenn du ohne Heucheln recht und heilig schwörst. Ich glaube, in frommen Kreisen wird sehr häufig geheuchelt, was deine Minderwertigkeit angeht. Ich sage, komm doch mal her und sing mal ein Lied. Oh, das kann ich nicht. Ich habe noch nie da vorne gestanden. Aber in der Badewanne singst du, wa? Verstehst du? Ja? Verstehst du? Wenn ich diese Art von Demut, ich kriege manchmal Pickel. Ich darf ja als Pastor nicht zuschlagen, ja, aber manchmal denke ich mir, ist so ein richtiger Schlag, der würde gut sitzen. Wenn dann jemand sagt, oh, meine krummen Beine, ich sage, niemand hat so krumme Beine, ich müsste dir die mal von Gerd Müller zeigen oder so. Ja? Versteht ihr? Da gibt es Fußballer, da kannst du den Ball durchschießen, bei dir kann man ja noch nicht mal. Ja? Verstehst du? Wir nörgeln an uns rum und sind mit Minderwertigkeitskomplexen vollgestopft. Ach, ich kann meinem Nachbar doch nicht sagen, ich lade ihn lieber mal zum Gottesdienst ein, ja, und dann soll der Gottesdienst richten, was du hättest machen müssen. Nachher läuft der Gottesdienst komisch, ja, und dann sind die schuld. Verstehst du? Wenn wir aufhören würden zu heucheln, ich bin nichts wert, Gott sagt, du bist alles wert, das musst du beiseite legen, wenn du Frucht bringen willst. Du musst kein Angeber werden, aber bleib doch mal natürlich. Paulus sagt, ich bin ein offenes Buch, ich bin einfältig, du kannst in mich hineinschauen. Das ist wie Unkraut pflücken. In der Gemeinde sind wir dann oft fromm, aber zu Hause sind wir der Despot. Das geht gar nicht. Du kommst in die Gemeinde und heuchelst was. Du redest ganz schlau über das, was in der Welt ist. War für mich sehr interessant, manchmal redet Gott zu mir, ja, während ich predige. Ja? Und ich gebe dann manchmal so in Predigten so ein bisschen Provokation weiter, jedenfalls wenn ich woanders bin, bei euch bin ich ja immer ganz lieb. So war ich dann auch in der Zeltstadt und dann hatte ich gesagt, wir müssen manchmal aus unserem frommen Dasein raustreten und müssen uns aufmachen, damit man nochmal sieht, wie schlecht das überall ist. Und dann hatte ich gesagt, wenn es eben geht, wenn ich zeitlich da bin und das zeitlich kann, dann gehe ich beim Christopher Street Day mit. Das weiß ich, da zuckt jeder Fromme, der irgendwo unterwegs ist, der zuckt dann. Und dann sage ich, wisst ihr warum? Damit ich wieder eine Barmherzigkeit bekomme für die Menschen, die nicht wissen, was rechts und links ist. Da ist ein Riesenhaufen von Menschen bei der Love Parade, wie sie in Berlin war. Ich weiß nicht, wer von euch mal da war. Das war gigantisch, da konntest du hingucken, da konntest du Erbarmen kriegen ohne Ende. Nicht wegen deinen Ohren, sondern das Elend, was du gesehen hast, was in den Seitenstraßen lag. Und wenn du das gesehen hast, dann wirst du nicht mehr über Homosexuelle oder über Raver so ganz schnell vor dem Fernseher dein Urteil brechen und sagen, das ist alles Sodom und Gomorra. Wenn da nicht was passiert, kommen die alle in die Hölle. Nein, du wirst dich aufmachen, weil dein Herz brennt für sie, damit sie Jesus Christus kennenlernen. Und ich glaube, wir heucheln zu viel, weil wir vor dem Fernseher stehen und die böse Welt ansehen. Wir feiern Ramadan, nicht? Aber wer von uns, wir feiern den nicht, aber ja, wir gedenken dem Ramadan. Wer von uns gedenkt denn an diese Sache richtig? Wer macht sich auf, um Muslimen die gute Nachricht zu bringen? Und du tauchst dann auf einmal mitten hinein in die Welt von Neukölln, in die Welt von Kreuzberg und stellst auf einmal fest, was in deinem Herzen passiert. Das ist was ganz anderes, als wenn du sagst, oh, was jetzt schon wieder in Manchester passiert ist, was jetzt in Ägypten wieder passiert ist. Da breche ich ganz schnell am Fernseher meinen Stab. Und dabei weiß ich, Jesus streckt seine Hände aus, seine durchbohrten Hände und sagt, wen soll ich senden, Paul? Und dann sitze ich vor dem Fernseher und bin ein Heuchler, wenn ich dann meine, das müsste Trump und Co. regeln. Ich glaube, die stärkste Waffe gegen Terrorismus ist die Liebe Gottes. Aber solange sie mir nicht auf die Eingeweide schlägt, dass ich das sehe, bin ich ein Stück ein Heuchler, wenn ich sage, diese schlimme islamische Welt, diese schlimme versaute Welt auf den Revern und ja, auf den einschlägigen Paraden. Ich habe eigentlich gar kein Mandat, überhaupt was von der Liebe Jesu zu sagen. Ich bin ein Heuchler, der in der Gemeinde sitzt und meint, hier ist das Reich der Gottseligen. Ich glaube, wir müssen dieses Unkraut wieder rupfen lernen. Und das geschieht im geistlichen Bereich. Das heißt das für mich, die Hand an den Flug legen und dann flügen. Das bedeutet, dass was umgebrochen wird, dass meine Denkstruktur umgebrochen wird. erneuert euch, so stand es im Römer 12, Vers 2, in dem zweiten Vers, der in der Losung war, erneuert euch durch Umdenken. Wir müssen es wieder umflügen lernen, dass die Liebe Jesu Christi stärker ist als alles andere, was es auf dieser Welt gibt. Wir können noch so viel in Rüstung investieren. Die Liebe Gottes bricht die Menschenherzen um. Und da ruft uns der Herr Jesus raus, wenn wir Frucht bringen wollen. Wir müssen wieder lernen, umzuflügen, uns nicht genug zu sein. Wir müssen wieder anfangen, und hier meine ich wirklich müssen, zu fragen, Herr Jesus, was ist meine Berufung und lebe ich die noch? Und lassen uns doch dann von Gott ermutigen, dass er sagt, komm, leb die Berufung. Das ist das Beste, was du machen kannst. Leb als Kind Gottes. Und du wirst diese Welt verändern. Und pflüget ein neues und sät nicht unter die Dornen. Die Aufgabe des Landwirts ist, nicht über eine Dornenwiese zu gehen und da den Samen reinzustreuen. Da habe ich gedacht, das ist wie Perle vor die Säue werfen. Man muss dann also vorsichtig sein, wo man predigt. Nein, es geht aus meiner Sicht viel tiefer. Wir hatten ja gelesen, dass die Sorgen um die Dinge dieser Welt die Frucht ersticken. Und dann habe ich mal gedacht, okay, wie sieht mein Gebetsleben aus? Gucke ich mal ganz weit zurück, noch zur Uni. Du stehst da vor einer Klausur. Und dann habe ich gelernt, wie man richtig in Zungen betet, damit die Klausur einigermaßen klappt. Verstehst du? Du betest eigentlich, damit du Erfolg hast, damit du nicht beschämt wirst. Also diese Egoistengebete, je dicker der Druck ist, umso mehr bete ich. Dann wird gebetet, ich habe es im Kreuz, mir tut es momentan so weh, oh, da könnten wir jetzt mal für beten, Herr Jesus, aber nur, damit es mir besser geht. Ich mache da mal ein bisschen spitz, ihr seid wahrscheinlich viel weiter wie ich. Ich bete, dass diese und jene meiner Wünsche und Interessen in Erfüllung geht, damit es mir besser geht. Große Linie. Herr, bewahre meine Kinder, damit ich weniger Stress habe, ja, und dass es ihnen gut geht. Ich glaube, das ist so ein bisschen Säen unter Dornen. Die Gebete sind all und für sich nicht schlecht. Das sollte man machen. Aber eigentlich sollte doch unser ganzer Blick darauf sein, dass der Herr Jesus durch unsere Gebete Ehre bekommt. An der Klassenarbeit oder Klausur gemessen, ich bete, Herr Jesus, lass mich gut durch die Klausur kommen. Du kennst meine Eitelkeit, ich möchte nicht versagen, aber letzten Endes sollst dich ehren. Wenn ich mit einer 1 Loch aus der Prüfung komme, dann sollst du stolz auf mich sein, weil ich mit der Begabung, die du mir gegeben hast, gut gearbeitet habe. Ich war kein fauler Hund, ich habe gelernt, Herr Jesus, du die Ehre, Herr Jesus, wenn ich diese Prüfung schaffe, das soll dich ehren. Herr Jesus, wenn der Rücken heil wird, dann will ich aufstehen und sagen, das hat der Herr getan. Spalttablette und der Herr, ja, das ist gut. Ist gut. Nimm die Tablette unter Segen, aber haben wir den Fokus noch, dass durch unsere Gebete der Herr Jesus Ehre bekommt? Hier stelle ich fest, ich streue oft unter Dornen. Ja gut, manchmal lässt der Herr Jesus da auch was draus wachsen. Aber eigentlich fordert er uns heraus, 30, 60, 100-fältig, dass wir dann ausstreuen und dann pich, 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 gehen die hoch. Wenn wir ihm die Ehre geben, und ich glaube, das muss am Ende stehen, wir pflügen nicht, damit wir es besser haben. Wir pflügen nicht, dass die Gemeinde voller wird. Wir pflügen nicht, dass Berlin frommer wird, sondern wir pflügen, damit Jesus Ehre bekommt. Wir säen nicht unter die Dornen mit irgendwelchen komischen Zielsetzungen, sondern wir möchten säen, damit Jesus Ehre bekommt. Weil das geschieht. Ich glaube, da wird seine Kraftwirkung fließen. Weil eins können wir dann nicht machen. Wir können keine Wachstumsbeschleuniger geben. Wir können weder Regen geben, wir können weder Sonne geben, wir können wenigstens Wind geben und das auch nicht alles zur richtigen Zeit. Das muss der Herr machen. Aber der eine Teil ist, und das geschieht im Geistlichen, wir legen die Hand an den Pflug, wir schauen nicht zurück, wir sagen, ich pflüge ein neues. Und ich will üben diese Woche, mit meinen Gebeten beispielsweise nicht unter die Dornen zu säen, sondern ich möchte seine Ehre suchen. Denn wenn ich ihn ehre, dann wird Frucht entstehen. Dann werden Dinge ins Leben kommen. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen Druck gemacht, sondern eine Ermutigung ausgesprochen, weil Gott möchte Frucht bringen. Er möchte Frucht bringen in deinem Leben. Dass wenn du zurückguckst und sagst, wow, das hat der Herr gemacht. Ich möchte nicht ein Bischof genannt werden, über den gesagt wird, du bist nackt, bloß, arm und blind. Ich möchte versuchen, mit allem, was ich kann, die Berufung, die Gott in mich hineingelegt hat, als Kind Gottes zu leben. Das möchte ich annehmen und möchte das ausleben. Und bitte dafür, ganz egoistisch für mich, um Gnade, damit er Ehre bekommt. Und wenn du mit einstimmen willst, dann bet mit mir doch. Wenn irgendwas hängen geblieben ist von der Predigt, vielleicht nur ein Teil, dann lass dich durch Jesus ermutigen heute, durch seinen Geist, dass wir auch ganz anders nochmal auf Pfingsten zuleben können. Dass wir ganz neu hören können. Ganz neu mit ihm unterwegs sein können. Herr Jesus, hier bin ich schon mal wieder und sage, ich heuchle viel zu viel. Und oft streue ich die gute Saat, dein Wort, zu meinen eigenen Bedürfnissen nur und das Volk. Aber ich möchte, dass du durch die Früchte, die entstehen, geehrt wirst. Und so hilf mir beim Umdenken. Hilf mir beim Pflügen. Hilf mir beim Säen, dass dein Wort aufgehen kann und wachsen kann und dass es nicht erstickt wird durch irgendwelche komischen Kräuter, die rechts und links wachsen. Möchte ich bitten, dass dein Wort auf guten Boden fällt. Bei mir. Ich bete, dass es auf guten Boden fällt in der Gemeinde. Dass wir nicht in diese Woche wieder hineingehen und alles ist beim Alten. Und wenn es denn so ist, dann sprich durch die Losung von morgen nochmal her. Dann tu uns dein Wort auf, dass wir lernen, verständig zu leben. Danke für die Berufung, die du hier hineingelegt hast in den Raum. Danke für die Versorgung, die du gibst. Danke für deine Güte, Herr. Amen.